Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es sei nur eine Mini-Reform, die nicht ausreiche, um das Gesundheitssystem in ganz Österreich, aber auch in Wien zu erhalten, sagen prominente Ärzte und Kenner des Gesundheitssystems in Wien, warum es bislang nur eine Mini-Reform ist, wie dieser Streit jetzt um Finanzierung aus einer Hand, aus mehreren Händen, um Kompetenzen oder Nicht-Kompetenzen, um mehr niedergelassene Ärzte, Fachärzte und Co. ist, das möchte ich jetzt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker fragen. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Herr Hacker, dieses Zitat, das ich genannt habe, ist von Professor Siegfried Merin, das bekannter Internist bekanntlich, und steht der SPÖ nicht gerade feindlich gegenüber, wie wir beide wissen. Und er war kürzlich bei mir im Interview und hat gesagt, na, diese Gesundheitsreform, so wie sie jetzt präsentiert wurde, wirkt nach einem, quasi nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, ist nur eine Mini-Reform und wird nicht ausreichen. Was sagen Sie dazu?
Ja, wir können es jetzt philosophisch behandeln oder wir können es inhaltlich behandeln.
Na, er meint es ja inhaltlich.
Ich sage es einmal kurz philosophisch. Demokratie ist immer die Suche nach einem Konsens. Also wenn wir das nicht mehr wollen, dann ist das das Ende auch der Demokratie.
Na, Konsens braucht jeder, aber die Frage ist, brauchen wir den kleinsten?
Klar ist, dass es um einen Konsensprozess geht. Und es geht auch nicht um Kasterl schieben und Kasterl zeichnen. Und da haben wir in den letzten dreiviertel Jahren sehr viele Kasterlzeichnungen gesehen. Aber bei allem Respekt, es geht um eines der wichtigsten politischen Handlungsfelder in dieser Republik. Eines
genau,
der Felder eben.
Genau.
Und da kann man nicht einfach eine Bombe reinschmeißen und hoffen, dass dann was Gescheites rauskommt. Deswegen bleibe ich dabei. Ich bin für Evolution, für Weiterentwicklung, aber nicht für Revolution, indem man sagt, so, jetzt schmeißen wir die Bomben ein, dann machen wir eine neue Kastl-Zuordnung und dann wird schon alles gut werden. Das haben wir schon erlebt im Jahr 2018 oder 2017 bei der ersten Gesundheitsreform der Krankenkasse, der nachwirkt wir bis heute darunter leiden. Weil die Leistungsfähigkeit des niedergelassenen Bereiches ist seit damals dramatisch zurückgegangen und hat sich bis heute nicht erfangen im ganzen Land. Das ist eines unserer Hauptprobleme. Also Bombenwurf halte ich für gar keine gute Geschichte. Ist das sozusagen so, dass man sagt, man kann sich hinknien und sagen, ma, ist das großartig? Ja und nein.
Aber es sind ja stecken, vor allem Überschriften.
Na ja. Jedes Konzept besteht aus Überschriften.
Die entscheidende Frage, nicht erklärt, wie es umgesetzt wird.
Die entscheidende Frage wird jetzt eben werden, wie wir es umsetzen. Aber sind Weichenstellungen passiert? Sind Grundsätze definiert worden, die neu sind? Ja, jede Menge. Jede Menge. Also wenn man es genau liest, wenn man das Konzept genau liest, das Papier, das beschlossen wurde zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten, dann steckten da drinnen eine ganze Reihe von Dingen, wo es in den nächsten Jahren darum geht, wirkliche Grundsätze neu zu definieren.
Okay, aber das meinte ich mit kleinster gemeinsamer Nenner, weil die ÖVP und die ÖVP-Landeshauptleute oder ein Großteil der ÖVP-Landeshauptleute wollte diese Finanzierung und Kompetenzen für die Landes- und Gemeindespitäler in Bundeshand haben.
Das war eine einzige Landeshauptfrau, genau, eine kurze Phase.
Der Bundeskanzler wollte das auch und macht doch kein Geheimnis daraus, sage ich dazu. Also der ist schon einer der Verhandler.
Das fällt jetzt um das Thema Kasselzeichen.
Und der Wiener Bürgermeister wollte Gesundheitsregionen.
Genau.
Da habe ich wiederholt Interviews mit ihm gemacht. Genau. Jetzt kommt beides nicht.
Nein, das stimmt ja nicht. Die Regionen kommen einfach nicht vor. Das heißt nicht, es gibt sie nicht. Aber klar ist auch, und da muss man schon so Zwischenetappen sehen, wir Landesgesundheitsreferenten haben uns getroffen, haben diese Frage auch intensiv diskutiert. Und da muss man schon akzeptieren, dass das, was wir in der Region Wien, Niederösterreich und teilweise auch Burgenland als Region definieren können, weil wir können es einfach.
Aber das Burgenland macht
das gilt natürlich schon lange nicht beim Salzkammergut. Und das gilt auch nicht in den Grenzbereichen zwischen Kärnten, Tirol und Salzburg.
Gut,
also da muss man schon akzeptieren.
Die Steiermark kooperieren eh schon.
Genau. Und daher muss man definieren, wir brauchen andere Formen. Und das haben wir Landesräte unmissverständlich klar beschlossen, dass wir die Planung nicht mehr als reines Bundeslandereignis erleben, sondern dass das übergreifend stattfinden wird müssen. müssen. Das ist völlig klar, aber das ist nicht Teil der Gesundheitsreform, sondern Teil der Gesundheitsreform. Revolutionäres wollen Sie hören? Ich sage Ihnen, was revolutionär ist.
Nein, ich will gar nichts Revolutionäres.
Oh ja.
Ich will etwas, dass das Gesundheitssystem, das auch in Wien schlechter ist, zumindest nicht noch schlechter
Wenn ich darf, mache ich gerne.
Ja, bitte.
Es ist die Primärversorgung neu definiert. Primärversorgung ist nicht mehr nur Allgemeinmedizin, sondern sie ist definiert als Allgemeinmedizin, Kindermedizin, Zahnmedizin und Gynäkologie. Und es ist ganz unmissverständlich drinnen, dass diese drei Bereiche entwickelt werden müssen von der Sozialversicherung, die ist nämlich verantwortlich, eindeutig, unmissverständlich und ausschließlich, dass die zu einem 24-7-Dienst ausgebaut werden muss. Also wenn das nicht revolutionär ist, dann weiß ich nicht mehr, was revolutionär ist. Wir haben bis jetzt keine niedergelassene Versorgung, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, in ganz Österreich nicht. Es gibt in der Regel am Sonntag überhaupt keinen niedergelassenen Arzt. Es gibt in manchen Bundesländern wie in Wien einen Ärztefunkdienst, das war es aber auch schon. Das, was neu ist, und da steht eindeutig drin.
Das ist ein Plan.
Naja, alles ist ein Plan.
Aber der Plan ist ja auch, Wahlärzte zu verpflichten, Kassenpatienten zu übernehmen.
Ja, da bin ich gespannt, wie das der Bund und die Sozialversicherung
umsetzt. Das bin ich auch gespannt. Da haben mir Leute gesagt, du willst nicht zu einem Wahlarzt, der gezwungen wird, einen Kassenpatienten zu übernehmen?
Ja.
Wie soll denn das überhaupt rein rechtlich funktionieren?
Das ist eine Diskussion, die wir intensiv noch führen wird müssen. Aber wie das rechtlich funktioniert, das ist nicht sehr schwierig mit Gesetzen normalerweise. Und da steht dann drinnen, so wie Apotheken können sich ja auch ihre Patienten nicht aussuchen. Da steht auch drinnen, der Apotheker hat Menschen Medikamenten zu geben.
Also jeder Wahlarzt hat, okay.
Wahlärzte das nicht gerne hören, das unterschreibe ich sofort, das weiß ich auch.
Und das
natürlich ist es gemütlicher, im großen Bett des Gesundheitswesens sich die Rosinen rauszupicken. Na, dass das bequemere Wege ist, na, das ist
vor allem, wenn man gleichzeitig
die entscheidende Frage ist, kann man gleichzeitig auch Geld von der Sozialversicherung haben wollen dafür, dass man sich Rosinen rauspickt, das wird es in Zukunft immer mehr geben.
Und wie wollen Sie das verhindern?
Das kann man in ordentliche Gesetze gießen und das ist ja genau das, was auch vereinbart ist, dass im nächsten halben Jahr das, was jetzt politisch inhaltlich festgenagelt wird, die entsprechenden Gesetzestexte ausgearbeitet werden müssen.
Gut, es ist jetzt so, dass man rund um die Pläne von Gesundheit, von der Gesundheitsministerin Schumann ein bisschen eine leichte Konfusion hatte in den letzten Wochen. Eigentlich hat ihr Haus ausgearbeitet, was übrigens sehr viele Spitalsärzte auch sagen, dass man eigentlich einige Spitäler in der Form jetzt nicht bräuchte. Stattdessen bräuchte man halt Notfallzentren oder Erstaufnahmezentren, aber nicht lauter Spitäler ohne Spezialisierung und stattdessen Schwerpunktspitäler. Dieses Papier hat sie am Anfang rausgelassen, hat am Anfang auch geredet von 50 bis 60 Spitäler, die dann im Laufe der nächsten vielen Jahre zusperren könnten. Dann hat sie wieder gesagt, kein einziges Spital wird zugesperrt. Jetzt könnten doch einzelne Spitäler zugesperrt werden und umgewandelt werden in keine Ahnung, Ärztezentren oder sonstiges. Was gilt denn jetzt? Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen.
Also ich bin jetzt nicht der Verteidiger oder der Anwalt oder was
auch immer von der Frau Ministerin. Aber Sie wissen wahrscheinlich, was geplant ist.
Klar ist, dass das Gesundheitssystem in einer permanenten Veränderung sein muss. Und klar ist auch, dass ein ganz zentrales Qualitätsmerkmal gibt. Nämlich das, was du oft tust, das machst du gut. Das, was du nicht oft tust, machst du nicht gut.
Genau.
Und danach wissen alle Bundesländer, ist unser System weiterzuentwickeln. Wir haben das in Wien gemacht, wir haben alle unsere Spitäler definiert, wir haben Schwerpunkte definiert zwischen unseren Hochleistungszentren, wir haben Schwerpunkte definiert gemeinsam auch für und mit den Ordensspitälern und den anderen Spitälern, die in Wien öffentliche Spitäler sind. Also diese Arbeit muss stattfinden und die führt auch zu permanenter Veränderung. Die inhaltlichen, medizinischen, das medizinische Können, besser gesagt, was sich fast alle paar Monate verändert, ist auch, dass die Behandlung immer kurzfristigere Spitalsaufenthalte erzwingt und dass es immer mehr möglich ist, mit tagesklinischer Versorgung Patientinnen und Patienten ambulant zu behandeln. Mhm. Daraus folgt logischerweise, da brauche ich ja weder ein Papier noch sonst was, da reicht an sich das Einmaleins. Da folgt natürlich logischerweise, dass wir immer weniger Betten brauchen, vor allem Betten, weniger Betten, die in der Nacht dann auch noch belegt sein werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen auch wollen. Die Menschen wollen ja, wenn es möglich ist, so kurz wie möglich im Spital sein.
Ist auch gesünder für
die Menschen, weniger. Und daher brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Natürlich wird es diese Entwicklung geben, aber sie muss Schritt für Schritt passieren. Und sie braucht auch eine gute, auch kommunikative, aber auch inhaltliche Vorbereitung jeweils vor Ort.
Jetzt hat mir jemand, der sich auskennt und der Ihrer Partei auch nicht gerade fernsteht, gesagt, eins ist klar, genauso wie man weiß, dass langfristig mit den Pensionen sich alles so nicht ausgehen wird, wenn man nicht irgendwas macht, ist es auch mit dem Gesundheitssystem. Weil es ist einfach so, dass die Menschen zum Glück alle viel älter werden. Die Spitzenmedizin wird immer besser, rasante Fortschritte, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man will ein System, wo nur noch wenige diese Spitzenmedizin kriegen, oder alle. Nur wie geht sich das dann aus angesichts der Demografie?
Wir müssen effizienter werden, und das ist möglich. Ambulante Versorgungsleistungen verursachen wiederum andere Gestehungskosten als stationäre Versorgungsleistungen. Unterm Strich ist es schon möglich, diese Transformation zustande zu bringen auf dem höchstmöglichen Niveau, wenn sich alle anstrengen. Wenn wir nur ein Ping-Pong-Spiel daraus machen, und das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten.
Aber das ist ja im Moment der Fall.
Nein, ich erlebe es nicht so. Ich kann nur sagen, dieses Papier zeigt viele wirklich großartige Weichenstellungen auf. Klare Verantwortungen, klare Weichenstellungen. Sie haben recht. Ist es schon umgesetzt? Nein, natürlich nicht. Aber das kann man auch nicht erwarten. Denken Sie nur dran, in den Spitälern Österreichs sind, ich schätze, 130.000, 150.000 Menschen beschäftigt. Da kann doch niemand ernsthaft sagen, so, jetzt machen wir einen Federstrich, das unterschreiben wir alle und morgen ist die Welt für diese 150.000.
Ich glaube, das meint doch niemand.
Oh ja, wenn Sie mir vorhin die Frage stellen, dass man ja doch alles zum Bund geben soll und dass da so Bilder in der Luft gegeistert sind, man gründet eine neue österreichweite Arztgemeinschaft für die Spitäler, dann ist das Unfug.
Das tut mir leid. Dass die ÖVP will, dass ÖVP-Länder, auch wenn sie glauben, dass es nur eine Landeshauptstadt, ich habe ja Interviews mit dem Herrn Bundeskanzler gemacht, er steht ja dazu. Ja. Und auch Siegfried Merin hat zu meiner Überraschung schon gesagt, er ist für eine bundeseinheitliche Finanzierung.
Ich schätze den Siegfried Merin.
Und er kennt das österreichische Gesundheitssystem.
Aber bei allem Respekt, ich schätze ihn vor allem wegen seiner medizinischen Kunst und seiner Kunst, Menschen zuzuhören und gute medizinische Ratschläge, Diagnosen und Behandlungen vorzuschlagen. Aber bei aller Liebe, er ist nicht der große Spitalsmanager der Republik.
Das behauptet er doch nicht.
Also eben, daher lassen wir die Kirche im Dorf. Ich kann nur sagen, das ist die Gesundheitsreform, die jetzt sozusagen niedergeschrieben wurde, beinhaltet wirklich relevante Weichenstellungen, die großartig sein werden, wenn es uns gelingt, sie auf den Boden zu bringen. Genau. Und mehr will dieses Papier im Augenblick nicht sein.
Wann werden wir denn mehr erfahren? Weil wir wissen, es wird schon seit einem Jahr verhandelt. Und jetzt gibt es einmal eine Grundsatzeinigung, wo zumindest ein Teil, nämlich der Bundeskanzler, zugibt, das ist eigentlich zu wenig.
Na klar, es steht ja auch in dem Papier drinnen, dass jetzt weitergehen muss. Man darf ja nicht vergessen, was war denn der Auslöser der ganzen Diskussion. Der Auslöser war, dass die Landeshauptleute gesagt haben, so kann es mit der Spitalsfinanzierung nicht weitergehen. Ja. Weil die Balance, wer zahlt für die Spitalsfinanzierung, zu Lasten der Länder und Gemeinden sich verschoben hat. Mhm. Und das war der Auslöser, und dieses Kapitel ist nicht geschlossen.
Wie wir alle wissen, die Finanzierung, aber auch, dass es zunehmend Fehler bekannt geworden sind. Die in Österreich weniger bekannt werden als anderswo, aber von denen wir zu genügend wissen.
Behandlungsfehler
mit tödlichem Ausgang.
Ja, natürlich. Das Spital ist kein perfektes System. Da muss man dann auch hin und wieder Verständnis haben, dass grundsätzlich, wenn wir tödliche Erkrankungen behandeln, dann hat man nicht eine hundertprozentige Überlebenschance. Aber rein grundsätzlich
haben Sie
schon
recht,
völlig...
Die Frage ist, ob man ein Bett kriegt,
wenn man es philosophisch betrachtet.
Ob man einen OP-Saal kriegt.
Ich weiß, worauf Sie ansprechen. Da haben Sie recht, das kann besser gemanagt werden. Mit dem betreffenden Bundesland gibt es auch eine klare Vereinbarung. Und ich bin mir ganz sicher, dass die zuständige Landesrätin da sehr klare Linien gezogen hat in ihrem Bundesland. Mhm. Aber aus diesen Fehlern können wir auch alle lernen. und Verbesserungen ableiten. Aber da geht es dann um einzelne Behandlungsepisoden. Die Bevölkerung interessiert aber die Erreichbarkeit des Gesundheitssystems insgesamt. Und da denke ich mir, muss man ganz klar sagen, sind gute Grundlagen gelegt worden. Sowohl in der Primärversorgung, wie ich es vorhin schon erzählt habe, als auch in der fachärztlichen Versorgung. Es ist auch hier ganz klar definiert, dass die Weiterentwicklung der fachärztlichen Versorgung zwingend zwischen Zentren und den Spitälern gemeinsam erfolgen muss. Also dort werden wir das große Schlagwort der Finanzierung aus einer Hand ins echte Leben bringen müssen. Bin ich zuversichtlich, dass es gelingt? Ja, ich bin sehr zuversichtlich.
Ich bleibe kritisch, aber wir werden weiter darüber reden.
Unbedingt.
Danke, Peter Hacker, für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.